Ich muss immer aufpassen, wenn ich aufstehe, dass mein Apparat da nicht rauskommt. Das ist der Grund, dass ich manchmal ein bisschen zögerlich aufstehe. Aber es ist wunderbar. Jetzt möchte ich noch einmal beten für den Abend. Vater im Himmel, ich lobe dich und ich preise dich jetzt aus tiefstem Herzen. Und ich danke dir für ein jedes, das du hierher gelockt hast. Und Herr, wir preisen dich, denn wir sind da, weil wir Hunger und Durst haben nach deinem Wort. Und dein Wort ist die Wahrheit. Und Herr, wir brauchen dieses Ausgewogene, dieses biblisch Fundierte, dieses von dir und dem Heiligen Geist inspirierte Wort. Und du bist ja der Logos, Herr Jesus, das Wort, das dann Fleisch wurde. Und Herr, jetzt danke ich dir. Und ich möchte, dass meine Lieben durch diesen Abend, Herr, biblische Wahrheiten neu sehen und neu erkennen. Wir wollen Fortschritte machen. Ich preise dich, Herr, für dieses gewaltige Buch, diesen Hiob, diese Geschichte, diese Geduld von diesem Hiob. Herr, alle Ehre gehört dir. Öffne uns die Augen, die Herzen, den Verstand. Und alle Ehre und aller Ruhm gehört dir ganz allein, Herr. Für Zeit und Ewigkeit. Amen. Meine lieben Freunde, es gibt ein sogenanntes Wohlstandsevangelium. Das ist vor allem in Amerika ganz groß propagiert worden, Freunde. Und also wenn du ein gläubiger Mensch bist und wenn du weißt, was der Herr für dich vorhat, ja, dann musst du reich werden und du musst nur glauben. Und Freunde, das sind einige, die haben dann einen Rolls-Royce bestellt, so einen großen, riesigen Wagen, einen teuren und auf Pump natürlich. Dort in Amerika wird alles auf Pump gekauft. Und wenn man die letzte Rate gezahlt hat, dann kommt gerade das Neue und man pumpt weiter, Freunde. Das ist sowieso ein komisches Land, ne? Also ich bin froh, dass wir mit denen nichts zu tun haben. Wenn ich an diesen Wahlkampf denke jetzt, Freunde, wie diese zwei Menschen sich gegenseitig, entschuldigt, ich bin ein Berner, zur Sau machen. Und einer davon soll dann Präsident sein, über die größte Weltmacht. So etwas Wahnsinniges gibt es nur in Amerika, glaubt es mir. Aber Freunde, dort über diesen großen Teich dann zu uns kommen so viele Dinge, auch dieses Wohlstandsevangelium. Und ich möchte, weil ich immer mit Jesus beginne, meine Lieben, euch etwas von einem lesen, der es nun wirklich geschafft hat. Ganz toll. Ich finde diese Geschichte, Freunde, im Lukas-Evangelium. Jesus sagte zu ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch. Das Feld hatte wohl getragen und er dachte bei sich selbst, und jetzt passt auf, ich werde jetzt ein Wort betonen. Er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nicht, da ich meine Früchte hinsammle, und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will drein sammeln alles, was mir gewachsen ist und meine Güter. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber jetzt kommt wieder das göttliche Aber. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und es wird sein, dass du bereitet hast. Also geht es, wer sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. Meine Freunde, es gibt einen Reichtum in Gott. Und so geht es wie diesem reichen Bauern da, diesem gewaltigen reichen Menschen. Wenn ein Mensch nicht reich ist in Gott. Meine Freunde, es ist so, wie der Daniel gesagt hat, ich komme heute tatsächlich zu diesem Freund Bildad. Und wisst ihr, dieser Mensch, der hat dreimal geredet. Und ich will euch einmal die Kapitel sagen, wo dieser Mensch spricht. Es ist das 8. Kapitel im Buch Hiob, das 18. und das 25. Also der hat wirklich eine Puste, ne? Und ich habe hier, als ich mich vorbereitete, da auf mein kleines Zettelchen geschrieben, hütet euch vor Bildad. Hütet euch vor seiner Lehre. Denn wisst ihr, Freunde, das sind radikale Reden. Und wenn ich die lese, und das hat der Daniel in seiner Einleitung auch schon angedeutet, es klingt so ähnlich wie die zwei anderen. Und deshalb vermische ich heute Abend so ein bisschen. Ich bin überzeugt, dass dieser Bildad ein Jünger war. Der erste, von dem wir redeten, das war der Älteste. An Jahren der Älteste. Und die zwei, die hatten dieselbe Ansicht, dieselbe Lehre. Meine Freunde, es kommt drauf an, was du für eine Lehre hast, für eine Dogmatik, dass du Gott richtig erkennst, dass das Wort Gottes für dich lebendig ist und du da richtig schöpfen kannst. Meine Freunde, ich schlage jetzt einmal dieses Buch Hiob auf und hier beginne ich im 16. Kapitel. Hiob, Kapitel 16. Und wir lesen einmal die zwei ersten Verse. Ich fange schon einmal an mit dem Vers 1. Hiob antwortete und sprach. Wisst ihr, er wurde so angefochten. Deshalb habe ich ja gesagt, hütet euch vor Bildad, aber vor den zwei anderen auch. Ich habe solches oft gehört. Ihr seid allzumal leidige Tröster. Wollen die leeren Worte kein Ende haben? Also das ist das, was dieser Hiob jetzt empfindet, wisst ihr? Das sind leere Worte. Oder was macht dich so frech, so zu reden? Ich könnte auch wohl reden wie ihr, wäre eure Seele an meiner Seele statt. so wollte ich auch Worte wieder euch zusammenbringen und mein Haupt so über euch schütteln. Das ist das, was die gemacht haben. Freunde, eigenartigerweise, wir wollen uns noch einmal überlegen, sie saßen tatsächlich 7 Tage und 7 Nächte bei diesem Hiob, dort auf dieser Asche. Und meine lieben Freunde, sie haben kein Wort geredet und sie weinten und sie haben ihre Kleider zerrissen und dann plötzlich durch eine falsche Lehre ist aller Trost weg. Und sie klagen an und sie verurteilen. Und sie wollen ihn mit Macht dazu bringen, dass er Buße tut und seine Sünden bekennt. Und sie wissen genau, das ist ein Sünder und Gott schlägt ihn dermaßen, weil er es verdient hat und so weiter. Das ist unwahrscheinlich. Und ich denke jetzt noch an Zophar, das ist noch der andere. Und da lese ich einmal im Kapitel 11 mit euch die Verse 2 und 3. Hiob 11, 2 und 3. Das ist jetzt Zophar von Naema. Und er sprach, wenn einer lang geredet, so muss er nicht auch hören, muss den Schwätzer immer recht haben. Ein Schwätzer, er nennt diesen geschlagenen Mann, Freunde, dieser Angefochtene, den nennt er einen Schwätzer? Müssen die Leute zu deinem eitlen Gerede schweigen, dass du spottest und niemand dich beschäme und so weiter? Es ist unwahrscheinlich. Aber ich möchte jetzt wirklich einmal die Rede von diesem Bildad aufschlagen. Es ist im Kapitel 8. Ich habe ja gesagt, 8, 18 und 25, da spricht dieser Mensch. Und ich lese jetzt im Kapitel 8 einmal von Vers 1 an. Da antwortete Bildad von Sua und sprach, wie lange willst du solches reden? Und sollen die Reden deines Mundes so einen stolzen Mut haben? Meinst du, dass Gott Unrecht richte? Oder der Allmächtige das Recht verkehre, umkehre? Und jetzt wird er gemein. Freunde, jetzt spricht er von den 7 Söhnen, die Hiob auf einen Schlag verloren hat. Die 3 Töchter ja auch, 10 Kinder. Aber jetzt spricht er von den Söhnen. Haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie verstoßen um ihrer Missetat willen. Soll du aber dich bei Zeiten zu Gott tust und zu dem Allmächtigen flehst, und du so rein und fromm bist, so wird er aufwachen zu dir und wird wieder aufrichten deine Wohnung, um deiner Gerechtigkeit willen. Und was du zuerst wenig gehabt hast, wird hernach gar sehr zunehmen. Also es ist einfach für die klar, dieser Hiob ist ein ganz großer Sünder und er gibt es nicht zu und er wird gezüchtigt, er wird geschlagen, er wird gerichtet von Gott. Und sie haben, meine Freunde, keine Ahnung von der Gnade. Und das hätten sie eigentlich kennen müssen, denn sie sind ja hier auch vom alten Bund. Und sie hätten eigentlich wissen müssen, dass bei diesem Gott viel Vergebung ist. Natürlich, es ist das älteste Buch der Bibel. Aber Freunde, Gott ist derselbe. Und sie hätten wissen müssen, dass da ein Mittler ist zwischen Gott und den Menschen, dass dieser Gott barmherzig ist und gnädig und ein Vater und ein Hirte. Davon ist überhaupt keine Rede. Aber ich will euch etwas sagen, Freunde. Diese Sorte Tröster, die sterben nicht aus. Die gibt's heute noch. Die gehen umher und die beleidigen die Menschen und sie haben kein barmherziges Herz, sondern sie richten. Und das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Das sollte niemand tun. Was ist denn nun die Lehre von diesen drei Freunden? Die Lehre heißt, ein jeglicher ist seines Glückes Schmied. Kennt ihr den Spruch? Du, der geistert heute noch rum. Ein jeglicher ist seines Glückes Schmied. Wenn es dir schlecht geht, wenn du geprüft wirst, bist du selber schuld. Dann stimmt bei dir einfach etwas nicht. Dann wird es Zeit, dass du das einsiehst. Dann musst du Buße tun in Sack und Asche. Und dann nachher musst du wissen, Gott ist gerecht und er straft nur denjenigen, der es verdient hat. Und Freunde, wenn das stimmen würde, dann wäre dieser reiche Bauer da, von dem wir gelesen haben im Neuen Testament, dieses Gleichnis von unserem Herrn Jesus, dann wäre das ja ein ganz fantastischer Kerl gewesen. Das ist diese Lehre von diesem Wohlstandsevangelium. Musst nur glauben, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Sie lesen das in der Bibel nicht. Sie nehmen so einen einzigen Vers heraus und den propagieren sie. Und sie tun diesen Vers anwenden an einem völlig falschen Ort. Der Apostel sagt, ich vermag alles. Ich kann viel haben oder wenig haben, hungern oder die Fülle haben. Ich vermag alles. Ich kann auch unten durchgehen. Er ist über den Umständen erhoben und von oben herab kann er alles sehen und er hat den Herrn und dieser Herr ist für ihn alles. Und jetzt muss ich natürlich an diesen Asaf denken, der gesagt hat, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wenn ich ihn nur habe. Meine Freunde, dieser dennoch Glaube, dennoch, Prüfung hin, Prüfung her, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich. Weißt du, du bist in seiner Hand. Er hält dich fest. Und die Anfechtung und diese Sache, das ist nie das Ende. Das sehen wir auch im Leben von diesem Hiob. Aber wisst ihr, was so gewaltig ist? Das ist die Geduld dieses Mannes. Das Festhalten an seinem Gott. Ich glaube, ich habe euch das schon erzählt, meine lieben Freunde, von diesem guten Prediger. Der hatte auch so ein komisches Evangelium und Freunde, sie geistern herum. Wenn du krank bist, ja, dann hast du gesündigt. Und hör auf und dann heilt dich Gott. Und dann hat er immer wieder, wenn er mit Menschen betete, gesagt, es geschehe dir nach deinem Glauben. Wisst ihr was, meine Liebe, das ist Schlaumeier. Wenn nämlich nichts passiert, dann haben die nichts geglaubt. Das war immer sein sein Vers. Es geschehe dir nach deinem Glauben. Und einmal hatte ich richtig die Nase voll von dem Kerl. Und dann habe ich ihm gesagt, du hör mal, ich muss dir etwas lesen. Er hat in meiner Gemeinde, auch in Winterthur, hat er ab und zu gepredigt. Und das war interessant, das war eigentlich wirklich ein gläubiger Mensch mit einer falschen Lehre. Und ich will euch jetzt einmal lesen, was ich diesem Mann vorlas. Petrus aber und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, da man pflegt zu beten. Und es war ein Mann lahm von Mutterleibe, der ließ sich tragen und sie setzten ihn täglich vor des Tempels Tür, die da heißt die Schöne, dass er bettelte das Almosen von denen, die in den Tempel gingen. Da er nun sah Petrus und Johannes, dass sie wollten zum Tempel hineingehen, bat er um ein Almosen. Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an, wartete, dass er etwas von ihnen empfinge, eine Almose, eine Münze, Freunde. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Stehe auf und wandle. Und griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsobald standen seine Schenkel und Knöchel fest, sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Und sie sahen ihn, alles Volk wandeln und Gott loben. Sie kannten ihn auch, dass er's war, der um das Almosen gesessen hatte vor der schönen Tür des Tempels. Und sie wurden voll Wunderns und Entsetzens über das, was ihm widerfahren war. Als aber dieser Lahme, der nun gesund war, sich zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und wunderten sich. Und Freunde, einige haben gesagt, ja, das kann der gar nicht sein. Das ist einer, der ihm gleicht. Und jetzt hat er gesagt, doch, ich bin's. Und als ich das diesem Prediger gelesen habe, frug er mich, aber was willst du mir sagen? Und dann habe ich geantwortet, weißt du, dieser Mann da, der hat überhaupt nichts geglaubt, sondern eine Münze hat er erwartet. Eine Almose, wie von allen anderen auch. Derjenige, der geglaubt hat, das war Petrus. Und du sagst immer wieder, es geschehe dir nach deinem Glauben, du Schlaumeier. Du musst glauben. Es gibt Menschen, die können nicht mehr. Die sind dermaßen in Not und angefochten und in Schmerzen. Und die können nicht. Aber du musst. Meine lieben Freunde, es gibt einen Glauben, der Berge versetzt. Aber dann ist es von ganz großer Wichtigkeit, wisst ihr, dass wir in allem immer wieder sagen, Herr, dein Wille geschehe. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Freunde, das hat sogar Jesus Christus seinem Vater gesagt. Mein Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Du sollst alles in deiner Hand haben und alles führen. Meine Lieben, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich musste noch an den Herrn Jesus denken. Wisst ihr, Freunde, auch eigentlich eine gewaltige Geschichte. Jetzt hat der Herr Großes erlebt schon und jetzt wurde er in die Wüste gebracht. Und es steht ganz klar geschrieben, Freunde, der Geist Gottes hat ihn in die Wüste gebracht, um versucht zu werden. Das ist auch etwas Gewaltiges. Und ich möchte jetzt etwas lesen. Er wurde jetzt von diesem Feind angefochten, nachdem er 40 Tage, Freunde, der Monat hat 30 oder 31 Tage, 40 Tage gefastet hat. Und jetzt kommt der Anfechter, der Versucher, und sagt ihm, du hör mal, jetzt wäre es doch Zeit, dass du etwas isst. Wenn du Hunger hast, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Wenn du der Sohn Gottes bist. Es steht geschrieben. Meine lieben Freunde, ich habe mir hier aufgeschrieben, in meinem kleinen Zettelchen, der fromme Teufel. Er ficht ihn immer an mit Bibelstellen. Und Jesus antwortet immer, aber es steht auch geschrieben. Und dann geht es weiter zur nächsten Anfechtung. Es steht geschrieben, schmeiß dich da runter, die Engel werden dich tragen. Und er sagt, aber es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der fromme Teufel. Freunde, er ficht uns an mit Lehren, die nicht biblisch sind, aber Argumente werden aus der Bibel genommen, Verse überbewertet, aus dem Zusammenhang herausgerissen. Und dann sind wir in Not. Meine Lieben, ihr seht hier dieses wunderbare, herrliche Licht. Meine Freunde, ganz egal, was ich jetzt mit dieser Lampe beleuchte. Und ich kann das von jeder Seite anders beleuchten. Von einer anderen Seite. Es war immer dasselbe, was ich beleuchte. Aber das Schattenbild wird dadurch immer anders. Und jetzt müssen wir wissen, was wirklich das ist, was ich beleuchtet habe. Es darf kein Widerspruch sein. Ich muss diesen barmherzigen Gott und Vater sehen. Diesen Sohn, der gekommen ist, um uns zu erretten, zu erlösen. Er ist die Tür, durch ihn kann ich hineingehen und ich kann durch ihn wieder hinausgehen zu einer anderen Sache. Das war interessant. die Sonja und ich, wir haben einen Besuch gemacht. Und dann habe ich von diesem Wort Gottes geredet und dann hat diese Frau mir gesagt, ja, aber wenn wir doch einmal drin sind, dann sind wir drin. Wenn Jesus die Tür ist, dann muss ich durch diese Tür hineingehen und dann bin ich drin und dann muss ich drin bleiben, sage ich, nein, nein. Und dann haben wir dieses Wort aufgeschlagen. Meine Freunde, dieser Herr Jesus, der die Wahrheit ist, er sagt im Johannes Kapitel 10 Folgendes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür. Und jetzt, meine lieben Freunde, das war der Vers 7. Johannes Kapitel 10, Vers 7. Wenn ich jetzt weiterlese, dann spricht er im Vers 9 noch einmal von dieser Tür. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, durch mich hineingeht, der wird glücklich, selig, gerettet. Dann bist du drin. Aber jetzt steht, der wird glückselig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Immer wieder durch die Tür hinein und dann wieder durch die Tür hinaus zu einer neuen Aufgabe, die Gott dir gibt. Denn du hast auch hier unten keine bleibende Stadt. Du gehst hinein, du bist geborgen in ihm, Enkyrios, in dem Herrn, aber du gehst durch die Tür wieder hinaus und er hat für dich einen neuen Auftrag und will dich segnen und einsetzen und gebrauchen und du sollst Frucht bringen und zwar viel Frucht, damit der Vater geehrt werde, sagt Jesus. Und das ist so, so wichtig. Meine Freunde, ich gehe noch einmal ins Buch Hiob. Diese Freunde haben diesen Mann so angefochten. Und ich kann nicht anders, ich muss jetzt heute Abend trotz alledem, was ich eigentlich dann wiederholen werde, eine Antwort lesen von diesem Mann. Stellt euch einmal vor, was da steht im 19. Kapitel, Hiob 19. Da sagt dieser Mann im Vers 23, ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie in ein Buch gestellt würden mit einem eisernen Griffel auf Blei. Wisst ihr, Freunde, damals schrieb man auf Pergament, aber das ist vergänglich. Auf Papyrus, vergänglich. Man schrieb auch auf Leder, auf Haut, vergänglich. Er möchte, dass seine Rede in Blei geschrieben wird. Ja, und was sagt er jetzt? Also mit einem eisernen Griffel auf Blei zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen. Jetzt sagt er noch etwas. In einen Fels gehauen. Jetzt stellt euch mal vor. Ja, was denn? Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staube sich erheben und nachdem diese meine Haut, die er mit der Scherbe geschabt hat, nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde ich in meinem Fleisch Gott sehen. Du, in diesem morschen, kaputten Fleisch, mit dieser Haut, werde ich meinen Gott sehen. Meine Lieben, wisst ihr, das ist so etwas Gewaltiges. Das ist die erhabenste Rede, die erhabenste Aussprache im Alten Testament über den Glauben. Und zwar glaubt er an einen lebendigen Erlöser. Das weiß er einfach. Und er glaubt, dass dieser Erlöser sein persönliches Erscheinen auf Erden zeigen wird. Er ist der Erlöser hier auf Erden für diese Menschen, Freunde. Die persönliche Teilnahme des Gottesfürchtigen, ganz gleichgültig, wie er zerschlagen wird. Er glaubt an eine Auferstehung zur Seligkeit. Um seinetwillen. Um seinetwillen. Und er hat die Gewissheit, Freunde, dass der Gerechte Gott schauen wird. Das ist Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er glaubt an die Leibesauferstehung. Mein Fleisch, diese Geduld dieses Mannes, dieses Festhalten an seinem Gott, das ist es, warum er nachher so belohnt wird von seinem Herrn. Und das sind diese Reden, von denen Gott sagt, Hiob hat richtig gesprochen von mir. Die drei nicht, die drei Freunde da. Aber Hiob, und er musste für die dann Fürbitte tun. Und sie mussten opfern, sonst wäre der Zorn entbrannt über diese drei Freunde, die so gut begonnen haben, so mitleidig und dann so plötzlich so anklagend wurden. Freunde, nein. Unser Herr, er lebt. Und wir dürfen an ihm festhalten. Und es gibt kein Wohlstandsevangelium. Gott kann segnen, jawohl, er hat einen Abraham gesegnet. Er hat dann deinen Hiob gesegnet. Er hat ihm doppelt alles so viel gegeben, was er verloren hatte in dieser Anfechtung. Jawohl, wir haben große Männer Gottes, die auch finanziell über die Maßen gesegnet wurden und vieles tun konnten dadurch im Reiche Gottes. Aber dieses Wohlstandsevangelium, das ist nicht richtig. Wir haben einen Gott, der sich erbarmt, der mitfühlt, der uns Kraft schenkt. Wie übersetzt Luther dieses Wort aus dem Hebräischen? Er legt uns eine Last auf, aber was? Er hilft uns auch. Er trägt dich durch, wenn's schwierig wird. Vertrau ihm. Glaub an ihn. Wirf die Sorge auf ihn. Deine Befürchtungen wirf sie auf ihn. Er hilft, er sorgt, er lebt, er kommt. Und das Schönste liegt noch vor uns, Freunde. Wenn er dann abwischen wird, alle Tränen von den Augen, wenn es den Tod nicht mehr geben wird, noch Geschrei, wenn das alles vorbei ist, das Erste ist vorbei, sieh, es ist alles neu geworden. Auf das hoffen wir, daran halten wir fest, und der Herr kommt zum Ziel, auch durch die Nacht. Amen. Vater im Himmel, ja, dein Wille geschehe, und wir wissen, was du für ein Ziel verfolgst in unserem Leben. Du willst uns unbedingt retten. Du willst unbedingt mit uns zum Ziel kommen. Du hast für uns alles vollbracht. Und Herr, wir haben es gehört in diesem kurzen, wunderbaren Römertext: geduldig in Trübsal. Herr, hilf uns und schenk uns diese Geduld Hiobs. Und dann deine, Herr Jesus, du hast gelitten, um uns zu erretten. Und wir danken dir. Und schenk uns einen Glauben, der festhält, einen Dennoch-Glauben, der aber auch in der Lage ist, Berge von Sorgen zu entwurzeln und ins Meer zu schmeißen. Herr, hilf uns werfen. Herr, schenk uns diesen Glauben. Dennoch bleibe ich stets an dir und mach uns glücklich und fröhlich in dir drin. Dir sei Lob und Dank, Herr Jesus, in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen. Herr, segne uns jetzt. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen. Herr, segne uns jetzt. Da nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Teman. Das ist der Älteste gewesen. Mein Zorn ist ergrimmt über dich und über deine zwei Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob tat. Also Hiob hat recht geredet. Und das ist mein Thema von nächsten Sonntag, Freunde. Jetzt will ich einmal mit euch auch diese Antworten von diesem Hiob sehen, die recht sind, richtig. Von ihm wollen wir lernen. Und von Jesus, denn dieser Hiob ist ja ein Messias-Typus. Freunde, das ist so fantastisch, dieses Buch. Der Herr segne uns. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Shalom, shalom. Kommt gut heim. Gott befolle dir Liebe und bis gleich. Ja.